So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. In der vergangenen Woche haben wir die drei großen Ks behandelt. Komplexität, Korrektheit und kann das Programm anhalten? Komplexität wird uns im Verlauf dieser Veranstaltung immer weiter begleiten. Das heißt, wir werden bei allen Algorithmen uns immer Gedanken machen, wie ist die asymptotische Laufzeit, nicht gemessen in Sekunden, sondern im O-Kalkül. Das heißt, ist das ein Programm mit linearer Laufzeit, quadratisch, exponentiell oder Kombination davon, beispielsweise n mal log n. Ja, und dazu müssen wir den Quelltext analysieren. Wir müssen irgendwie schauen, sind ineinander geschachte Vorschleifen. Ist ja ganz klar, wenn Sie eine Schleife haben, die außen bis n läuft und innen drin auch wieder bis n läuft, dann haben Sie insgesamt einen n-Quadrat-Algorithmus. Ja, und n-Quadrat-Algorithmus bedeutet, wenn sich die Datenmenge verdoppelt, dann vervierfacht sich die Laufzeit. Aber alle diese polynomial beschränkten Laufzeiten, ja, also n hoch 2, n hoch 3, n hoch 42, sind alle noch ganz gutartig. Schlimm wird es, wenn wir exponentielle Laufzeiten haben, beispielsweise 2 hoch n oder auch ruhig Wurzel 2 hoch n. Ja, da haben wir dann schon für kleine Problemgrößen sehr hohe Laufzeiten. So, schwierig für Sie wird es immer sein, dass n vernünftig einzuordnen, weil das nicht so einheitlich gehandhabt werden kann. N bedeutet je nach Zusammenhang immer etwas anderes. Ja, meistens ist n die Zahl der Daten konstanter Größe. Also wenn wir jetzt sortieren beispielsweise, dann zählen wir mit n die Zahl der Daten, die auf der Eingabe stehen und die wir dann sortieren sollen. Und dabei nehmen wir natürlich an, dass alle diese Zahlen eine beschränkte Größe haben, denn sonst würde ja das Problem noch zusätzlich zu dem n wachsen. Aber da wir ja die in Integers abspeichern, wissen wir ja, das können nicht beliebig große Zahlen werden. N kann aber auch, wenn das Problem jetzt nicht aus einer Liste von Zahlen besteht, einfach die Länge der Codierung beschreiben. Wenn wir mit dem Input etwas Komplizierteres aufschreiben, wo nicht einfach so hübsch n Zahlen hintereinander stehen, dann müssen wir ja auch irgendwie ein Maß haben für die Größe der Eingabe und dann zählen wir einfach die Bits, die in der Codierung verwendet wurden, um dieses Problem zu beschreiben. Ja, da werden wir dann im konkreten Fall mal darauf hinweisen. So, und dann kann natürlich n einfach der Wert der Eingabezahl sein. Wenn wir irgendetwas berechnen, wo der Input aus einer Zahl besteht, dann ist ganz klar, dann können wir nicht die Zahl der Daten zählen, denn da ist ja immer nur eine, sondern dann darf offenbar diese Zahl jetzt beliebig groß werden. Ja, also wenn wir jetzt von einer Zahl beispielsweise wissen wollen, wie lautet ihre Wurzel, dann muss natürlich jetzt die Laufzeit im O-Kalkül irgendwie abhängig sein von dem Wert der Eingabezahl, weil eine große Zahl mehr Zeit braucht, um ihre Wurzel zu bestimmen im Vergleich zu einer kleinen Zahl. Ja? So, dann die Korrektheit oder Zusicherungsmethode war mehr so gedacht, damit Sie sehen, dass man grundsätzlich auch zusätzlich zum Testen in einem mathematischen Sinne nachweisen kann, dass ein Programm genau das tut, was es tun soll. Aber wir haben alle gesehen, selbst bei kleinsten Programmen, ja, kann da schon mal irgendwie so eine DIN A4-Seite bei drauf gehen, um jetzt die Zusicherungen alle aufzuschreiben und um sich zu vergewissern, dass die Zusicherungen auch korrekt sind. Ja? Also die Zusicherungen verlangen zwar jetzt von dem Leser keinen kreativen Beitrag, aber er muss zumindest in der Lage sein, schematisch aus irgendeinem mathematischen Gedöns unter Anwendung des nächsten Befehls die nächste Zusicherung abzuleiten oder zu überprüfen, ob die Zusicherung, die da steht, jetzt wohl richtig ist. So, und dann das Halteproblem. Ja, da würden Sie dann beispielsweise in der Informatik D im vierten Semester mehr zu erfahren. Das Halteproblem zeigt eben, es gibt sehr überschaubare Probleme, die algorithmisch nicht lösbar sind. Ja, Man könnte ja durchaus denken, naja, wenn wir so tolle Computer haben und geniale Programmierer, dann könnten die ja für uns herausfinden, ob ein bestimmtes Programm auf einem bestimmten Input anhält. Und die Story mit der Algorithmenfee hat eben gezeigt, nein, das kann nicht sein. Nicht nur in Java nicht, sondern eben auch in C++ oder in anderen Programmiersprachen. Okay, so, jetzt machen wir die Kehrtwende wieder. Ja, also wir sind von den Niederungen der Java-Syntax ja in die Theorie gesprungen letzte Woche. Jetzt springen wir wieder zurück und wir kümmern uns jetzt um ein ganz banales Problem, und zwar wochenlang, bis es Ihnen an den Ohren wieder rauskommt, nämlich sortieren. Ich will jetzt kurz motivieren, warum wir das tun. Also zum einen wird in der Tat ein Großteil der Rechenzeit auf diesem Planeten dazu verwendet, um Daten zu sortieren. Ja, warum macht man das? Naja, Sie haben ja schon gesehen, als wir die binäre Suche besprochen haben, dass es vorteilhaft ist, wenn wir etwas suchen, wenn die Daten, in denen wir suchen, eine gewisse Struktur haben. Wenn ich also in einer Sequenz von Zahlen eine bestimmte Zahl suche und ich weiß nichts über diese Daten, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als da einmal linear durchzugehen. Da habe ich einen O-von-N-Algorithmus. Wenn ich weiß, die sind aber sortiert, dann kann ich ja mit binärer Suche da reinspringen und dann habe ich also nur logarithmische Laufzeit. Das heißt, wenn wir also wissen, dass wir des Öfteren irgendwelche Anfragen stellen, bezüglich einer Datenstruktur, einer Menge von Daten, dann kann das durchaus attraktiv sein, vorher mal etwas zu investieren, um die Daten in eine bestimmte Ordnung zu bringen, weil dann anschließend sich das amortisiert, weil wir dann schneller suchen können. Ja? Sie können sich ja wahrscheinlich erinnern, als Ihre Mutter immer zu Ihnen sagte: Nun räum doch mal dein Zimmer auf. Ja? Und Sie haben wahrscheinlich sich gedacht, wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Ja, und genauso ist es. Ja, also der Aufwand fürs Aufräumen, ja, rechnet sich dann, wenn wir öfters mal suchen. Und ich erinnere nochmal an eine kleine Aufgabe, die wir ja letzte Woche auch hatten. Sie haben eine Sequenz von Daten und Sie sollen feststellen, ist da ein doppeltes Pair, also ist da eine Zahl zweifach drin. Können Sie noch mal rekapitulieren, wie wir das gemacht haben? Viele, viele Daten und wir wollen feststellen, ist ein Datum doppelt? Wie haben wir das gemacht? Selbst wenn Sie nicht dabei waren, müsste Ihnen das eigentlich spontan einfallen. Also ein Algorithmus, der jetzt feststellt, ob eine Zahl doppelt vorkommt, wie würde der vorgehen? Ja? Genau, ja. Also das war ein typischer Zwei-Zeigefinger-Algorithmus. Wir fangen vorne an und schauen nach, ob die Zahl, die da steht, klack, 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 irgendwie nochmal vorkommt. Wenn nicht, rücken wir hier eins weiter und klack, 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 gehen wir wieder durch. Ja? Was entstand da für eine Laufzeit bei diesem Ansatz? Das waren zwei ineinander geschachelte Vorschleifen. Ja, die eine Schleife geht also von links nach rechts da durch. Und die andere Schleife ging jedes Mal von der Position, wo wir schon waren, dann durch. Was entsteht da für eine Laufzeit? Das war O von n Quadrat, weil, wenn wir wirklich ganz penibel zählen, wie viele Vergleiche wir machen, dann hatten wir ja beim allerersten Mal n minus 1 und dann n minus 2 und n minus 3 und so weiter. Wenn wir das alles aufaddieren, kamen wir irgendwie auf n mal n minus 1 halbe. Aber im O-Kalkül, ja, rutscht das alles zusammen auf O von n Quadrat. Das heißt also, wir hätten jetzt eine obere Schranke gefunden, ja, die ist jetzt nicht so ganz genial, aber die funktioniert für das Überprüfen auf Duplikate. So, kann sich jemand einen schlaueren Weg vorstellen, wie man feststellt, dass in einer Folge ein Element doppelt drin ist. Ja, laut und deutlich. Guter Hinweis. Also hier kam der Vorschlag, wir würden das Ganze sortieren. Wie wir sortieren, werden wir gleich lernen. Ja? Wir würden das Ganze sortieren und wenn es sortiert ist, wie aufwendig ist es dann, das Doppelte zu finden? Wenn alle Daten sortiert sind, wie aufwendig ist das dann? Ja. O von N, weil wir nämlich nur einmal durchgehen müssen. Und wenn es ein doppeltes Pärchen gibt, dann stehen die ja unmittelbar nebeneinander. Das heißt, ich muss immer jeden Eintrag nur mit seinem Nachfolger vergleichen. Ich gehe also einmal durch. So, das heißt also, das Doppelte, das Duplikate finden, ist in Linearzeit vorausgesetzt, die Daten sind sortiert. So, wenn wir jetzt also unsortierte Daten haben, ist jetzt die Frage, lohnt sich das, die zu sortieren? Wovon hängt das jetzt ab, ob es sich lohnt? Ja. Ja, also wenn wir jetzt für Sortieren, sagen wir mal, n hoch 3 brauchen, ja, dann hat das alles keinen Zweck. Wenn es n hoch 2 ist, ja, haben wir nicht viel gewonnen, weil mit n hoch 2, haben wir gerade gesehen, können wir auch mit dem naiven Algorithmus finden. Ja? Also ist die Frage, ob wir eventuell mit weniger als n Quadrat sortieren können. Dann würden wir dieses Problem schneller lösen und andere eben auch. Okay. So, wir werden jetzt, der zweite Grund, warum wir sortieren nehmen, ist der, dass das Problem des Sortierens so übersichtlich und für jedermann zugänglich ist, dass es sich wunderbar eignet, zu überprüfen, ob der Algorithmus, den wir geschrieben haben, korrekt ist. Also ob er das Richtige abliefert. Ja? Jeder weiß, wenn ich Ihnen 42 Zahlen gebe, die durcheinander sind und Sie sollen die sortieren, dann wissen Sie, wie das Ergebnis aussehen muss. Und deswegen nehmen wir jetzt das Problem des Sortierens so als Aufhänger, um nochmal verschiedene pfiffige Algorithmen kennenzulernen. Also wenn Sie mal groß sind und Sie werden dann irgendwie Programmierer sein oder Manager von Programmierern, dann werden Sie natürlich keine Sortieralgorithmen entwickeln, weil die sind alle schon da. Da müssen Sie nur irgendeine Methode aus irgendeiner Bibliothek aufrufen und ratzfatz wird sortiert. Ja, aber wir nehmen jetzt das Sortierproblem, weil wir anhand dieses Problems verschiedene Programmiertechniken nochmal kennenlernen. Und ich will da nochmal die drei Buzzwörter kurz anschreiben, die wir jetzt auch immer wieder behandeln. Das ist einmal, also wir nennen das in der Informatik Neudeutsch Programmierparadigmen. Ja. Ein Programmierparadigma ist das Greedy-Herangehen. Greedy heißt gierig und das sind Algorithmen, die denken nicht viel nach, sondern die machen immer den naheliegenden Schritt. Was in vielen Fällen auch gut funktioniert. Ja, in manchen Fällen werden da nur Näherungen ermittelt. Ja, aber Greedy sind sehr übersichtlich zu verstehende Verfahren. Wir sind irgendwo, wir sehen was und genau, dann gehen wir da hin und wenn wir da sind, dann überlegen wir, wo wir jetzt hin sollen. Ja? Also, eine der Techniken der Programmierparadigmen ist Greedy. Zweite ist Divide and Conquer. Oder zu Deutsch Teile und Herrsche. Divide and Conquer ist eine sehr pfiffige Technik, ein großes Problem anzugehen. Und zwar der Informatiker, wenn er jetzt ein großes Problem bekommt, sagt, du liebes bisschen, das erschlägt mich. Und was macht er? Er dividet es, er teilt es. Ja? Also aus dem großen Problem, was er bekommen hat, macht er jetzt beispielsweise zwei kleinere. Da muss er natürlich Arbeit reinstecken. Ja? Das werden wir gleich in den Beispielen sehen. So, diese Probleme sind jetzt deutlich kleiner als das ursprüngliche Problem. Und er versucht jetzt, diese Probleme erstmal alleine zu lösen. Also dieses Problem wird jetzt gelöst, unabhängig von dem anderen Problem. Dann wird dieses Problem gelöst und anschließend müssen natürlich noch die beiden Lösungen, die hier jetzt ermittelt wurden, zusammengefügt werden, was auch wieder einen gewissen Aufwand bedeutet. Ja? Aber man kann mit dieser Technik durchaus bessere Laufzeiten erzielen, als wenn man die Sache jetzt mit so einem Greedy-Algorithmus angegangen wäre. So, und die dritte Strategie ist Rekursion. Die haben wir ja schon kennengelernt, aber die werden wir jetzt hier beim Sortieren natürlich auch wieder kennenlernen. Rekursion bedeutet ja, wenn ich ein Problem habe, was so groß ist, dann versuche ich es zurückzuführen auf ein kleineres in Kombination mit einer Verknüpfung, die ich mir auch wieder ausrechnen muss. Ja? Und Rekursion lässt sich natürlich wunderbar kombinieren mit Divide and Conquer, weil wenn ich ein großes Problem habe und kann daraus zwei kleinere machen, dann kann ich ja vielleicht versuchen, jedes dieser beiden kleinere wieder nach derselben Idee von Divide and Conquer zu lösen. Ja? Sodass ich also einen Aufruf von n Zahlen beispielsweise benutze, um zwei Aufrufe von n halbe Zahlen zu starten. Dann muss ich natürlich anschließend sehen, dass die Ergebnisse von diesen beiden Aufrufen, dass ich die zusammenfüge. Ja? So, wir fangen mal mit dem einfachsten Sortieralgorithmus an. Und zwar ist das der, auf den Sie auch kommen würden, wenn Sie sich ein Kartenspiel vom Tisch aufnehmen und Sie schauen sich an, egal was Sie jetzt für ein Spiel spielen, und Sie sehen jetzt die Karten, die Sie aufgenommen haben und bringen die jetzt in eine gewisse Ordnung. Die kann ja jetzt vielleicht bei jedem eine andere sein, aber nehmen wir mal an, wir wollten uns irgendwie unsere Karten anordnen. So, wie würde man das machen? Man würde irgendwie merken, der hier ist falsch, der muss eigentlich hier hin. Ja, und der sollte da nicht bleiben, der kommt jetzt hier hin. Wir ziehen also irgendwie Karten irgendwo weg und stecken die woanders rein. Das ist ja, glaube ich, eine sehr natürliche Vorgehensweise. So, jetzt denken Sie mal an Java und an die Datenstrukturen, die wir schon kennengelernt haben. Und überlegen Sie, ob man diese Technik, irgendwo was wegnehmen und woanders so reinquetschen, ob wir die hier gut verwenden können. Was glauben Sie? Ja. Richtig. Ja, also das Argument hier war, dieses irgendwo dazwischen quetschen, das funktioniert beim Array eben nicht. Oder besser gesagt, es würde durchaus funktionieren. Also wenn ich ein Array habe und möchte an einer bestimmten Stelle noch was einfügen, würde das funktionieren? Kriege ich das irgendwie hin? Wenn ich hinten im Array noch ein bisschen Platz habe, dann kann ich natürlich alles an der Stelle, wo was Neues rein soll, eins zur Seite bewegen. Aber was ist das für ein Aufwand? Wenn ich also irgendwo im Array sozusagen was hinzufügen möchte, was ist das für ein Aufwand? Ja. Nee. Ich habe ein Array, da sind, sagen wir mal, 50 Zahlen drin und das Array ist 100 Komponenten lang. Platz ist also genug und jetzt möchte ich also vorne an Position 12 möchte ich was einfügen. Das würde schon gehen. Aber was ist das für ein Aufwand im O-Kalkül? Irgendwo einfügen in einem Array, was ist das für ein Aufwand? Ja, O von N, weil ich muss doch irgendwie an irgendeiner Stelle anfangen, das alles eine Position zur Seite zu schieben. Und je nachdem, wo diese Stelle ist, kann das durchaus sein, dass ich N Elemente kopieren muss. Ja? Also so ein Ansatz, irgendwo was dazwischen zu quetschen, das ist irgendwie nicht gut. Sondern wenn wir unser Array jetzt umordnen wollen, dann muss das so sein, dass wir tauschen. Nur wenn wir tauschen, haben wir die Chance, dass das in einem Array geht. Also, wir nehmen jetzt mal an, ich habe hier ein Array und da sind jetzt diese Zahlen drin. Ja, ich deute das nochmal an, dass die stehen also jetzt hier im Speicher. So, und jetzt versuchen wir so ein bisschen dieses Sortieren der Karten hier anzuwenden, aber wir müssen eben tauschen. So, und der Algorithmus, der da schon vor Jahrhunderten, sage ich mal, entwickelt worden ist, heißt Selection Sort, weil ich nämlich immer aus dem Rest etwas selecte, etwas wähle, und zwar das Kleinste. Also ich habe hier wieder einen Zwei-Zeigefinger-Algorithmus. Der erste Finger steht jetzt vorne und der zweite geht hier durch und sucht die kleinste Zahl, die er irgendwie in diesem restlichen Array finden kann. Wie man das Kleinste findet, haben wir ja schon mal gehabt. Das werden wir gleich in den Code auch sehen. Das heißt, wenn ich hier durchgehe, dann werde ich merken, wenn ich ganz hinten bin, aha, diese war die Kleinste. Und jetzt tausche ich die beiden Zahlen, die Kleinste, die ich gefunden habe, und die Vorderste und rücke eins nach rechts. Und jetzt mache ich das selber nochmal. Ich gehe hier wieder durch und suche die kleinste Zahl, das war die 28, und dann tausche ich die beiden. Dann gehe ich mit dem Zeigefinger eins weiter. Ja? Jetzt gehe ich hier wieder durch und suche die kleinste Zahl. Ist jetzt zufällig die, die auch hier steht. Da ist also jetzt nichts zu tun. Dann gehe ich eins weiter. Jetzt gehe ich hier wieder durch und suche die kleinste Zahl. Ja, das ist die 42. Kann ich hier wieder tauschen. Ja, so, jetzt unglücklicherweise ist jetzt auch hier wieder die kleinste Zahl, die da steht. Da ist nichts zu tun. Hier ist auch wieder die kleinste Zahl, steht da schon. Ja, hier ist jetzt die kleinste Zahl, diese 79. Also werden die jetzt getauscht. Hier steht jetzt schon die kleinste und da steht schon die kleinste. Und so habe ich jetzt also mein Array sortiert mit der Idee des Selection Sort. Ja, so, versuchen wir mal, diesen Algorithmus jetzt in Java zu beschreiben. Das ist eigentlich ganz offensichtlich. Und ich schreibe jetzt hier auch nochmal die komplette Klasse drumherum. Ja, also, wir haben eine Klasse, die heißt jetzt Public Class Selection Sort. Und in dieser Klasse haben wir eine Methode Sort. Ja? Public Static Void Sort. Ist die Syntax klar? Ja? In der Klasse Selection Sort schreiben wir eine Methode Sort und die werden wir dann benutzen, um ein Array zu sortieren. Und diese Methode ist void, die liefert also nichts zurück, sondern wie, ja?
Ich habe eine Frage, die haben mir vorhin gesagt, dass es besser als O von einem Quadrat sein müssen.
Ja.
Ja,
natürlich. Ja, aber dies ist ja der Anfang von vielen, vielen Sortieralgorithmen. Ich fange jetzt mit einem besonders dummen an. Ja? Und zwar mache ich das, weil das der ist, auf den man auch selbst als erstes kommt. Ja? Damit wir mal sehen, wie so der naive Ansatz funktioniert. So, in der Klasse Selection Sort habe ich eine Methode Sort. Und wie teilt die uns mit, wie das sortierte Array hinterher aussieht? Fangfrage. Wo ist denn dann hinterher das sortierte? Die hat keinen Rückgabewert, sondern die Sortierung, ja? Richtig. Also hier haben wir als Parameter Integer Array A. Ja, und wenn wir jetzt im Rumpf dieser Methode mit dem A etwas tun, dann hat das bleibende Wirkungen in dem A. Ja, das heißt, wir kriegen jetzt hier ein Array A übergeben und jetzt müssen wir diese Methode implementieren. Ja? Das heißt, wir haben also irgendwie Integer I, J und dann brauchen wir vielleicht noch die Position und dann haben wir noch irgendwie das vorläufige Minimum beispielsweise. Die Variablen brauchen wir. So, jetzt haben wir zwei Zeigefinger, I und J. Ja? Der erste Zeigefinger, wo fängt er immer an? Vor I gleich 0, I kleiner, wie weit läuft dieser linke Zeigefinger? Wie weit läuft der? Bis zum vorletzten, ja, weil er ja noch rechts immer einen hat, der dann auf den Weg geschickt wird, das Kleinste zu finden. Also vor i gleich 0, i kleiner, a.length minus 1, i plus plus. So, jetzt haben wir also ein festes i. Und jetzt legen wir ein vorläufiges Minimum fest, ja. Min ist gleich a an der Stelle i. Das ist jetzt unser vorläufiges Minimum. Und die Position, wo wir dieses vorläufige Minimum gefunden haben, ist auch ist i. So, wir haben also jetzt sozusagen den Spatz in der Hand und suchen die Taube auf dem Dach. Das heißt, wir laufen jetzt mit dem anderen Zeigefinger vor J gleich. Wo fängt er jetzt an zu laufen? Ja, genau. Bei I plus 1, J kleiner und jetzt aber wirklich A-Punkt-Length, J plus plus. So, und was macht jetzt jedes feste J? Jedes feste J überprüft jetzt, ob er ein kleineres Element gefunden hat. Ja, also, if A an der Stelle J ist kleiner als das vorläufige Minimum. Wo habe ich? Hier, als das vorläufige Minimum. Ja, wenn das der Fall ist, dann ist das neue Minimum ist gleich A an der Stelle J. Ja, und die Position des vorläufigen neuen Minimums ist J. So, damit ist jetzt diese Vorschleife, sozusagen wo der rechte Zeigefinger läuft, ist jetzt abgeschlossen. So, was muss ich jetzt an dieser Stelle hier tun? Hier muss ich jetzt den Tausch durchführen. Ja? Hier bin ich jetzt sozusagen, habe ich links irgendwie jemanden, bei dem ich angefangen habe, und rechts habe ich das J, und jetzt müssen die beiden getauscht werden. Ja? Das heißt also, ich schreibe jetzt A an die Stelle POS, da ist das Minimum gefunden worden, da schreibe ich jetzt das A von der Eaton-Position hin. Ja, und das A an der Stelle I, wer kommt da hin? Was kommt an A von I? Das Min, ja? Das vorläufige Minimum, was wir gefunden haben. So, umrühren, fertig. Ja? So, das ist jetzt der Algorithmus, habe ich jetzt genügend geschlossene Klammern, also die gehören hier zusammen, ja, und die gehören hier zusammen, und die gehört zu dem Static, also gehört hier nochmal eine zu der Klasse. So, wie würde man jetzt eine solche Methode aufrufen? Also ich bin jetzt in einer anderen Klasse, ich bin jetzt irgendwo in einer Methode Main, und habe also ein Integer-Array Otto, ja, gleich 7, 3, 15, 19. Das ist ein Integer-Array. Hat schon irgendwie Daten bekommen. Und jetzt möchte ich dieses Array sortieren. Was muss ich jetzt schreiben? Ja. Und weiter? Von Otto. Ja, also ich muss jetzt, da ich mich ja nicht in derselben Klasse befinde wie Selection Sort, muss ich den Klassennamen nennen. Ich muss also jetzt sagen, Selection Sort, ja, Punkt Sort, weil ich wähle jetzt innerhalb der Klasse Selection Sort, wähle ich jetzt die Methode Sort auf und dann übergebe ich als Parameter ein Integer-Array Otto. Und Otto ist jetzt anschließend sortiert, weil, da hatten wir ja ausführlich darüber gesprochen, als wir über die Methoden gesprochen haben, indem ich jetzt dem Selection Sort verrate, wo das Array Otto beginnt, habe ich natürlich jetzt Tür und Tor geöffnet, alles mit dem Array anzustellen, was nur denkbar ist. Und deswegen sind alle diese Befehle hier, wenn ich also innerhalb von dieser Methode irgendetwas hin und her tausche, die wirken sich natürlich jetzt alle unmittelbar auf das originale Otto aus. Okay. So, jetzt müssen wir ja Komplexität ableiten. Wir müssen jetzt überlegen, dieser Algorithmus, was hat er jetzt im Best Case, im Worst Case und im Average Case für eine Laufzeit? Ja? Also fangen wir mal mit dem Worst Case an. Was hat der Algorithmus für eine Laufzeit? Wenn uns jemand jetzt ärgern will und gibt uns eine möglichst hässliche Sequenz, ja, Ja, O von n Quadrat. Ich will aber noch mal kurz aufschreiben, wie man dazu kommt, ja? Weil diese Schleifen, die sind ja hier jetzt ganz offensichtlich. Weil hier sehen wir, wir haben sozusagen zwei ineinander geschachtelte Vorschleifen und die haben auch gar keine Chance, irgendwie vorzeitig abzubrechen. Die laufen also immer im Wesentlichen ja bis n. Wenn ich ganz genau bin, dann haben wir ja praktisch n minus 1, ja, plus n minus 2 plus n minus 3 und so weiter plus 1. Und das haben wir ja schon mal gehabt. Das ist also ja die Summe von i gleich 1 bis n minus 1 i. Ja, und das ist eben gleich n mal n minus 1 halbe. Ja? Aber als Informatiker wissen wir, also dieses minus 1 und dieses durch 2, das ist alles völlig egal, das ist aus O von n Quadrat. Der Selection Sort braucht im schlimmsten Fall oder im ungünstigsten Fall quadratisch viele Schritte, weil er eben immer wieder vorne anfängt und da so durchgeht. So, was ist jetzt der Best Case? Wenn uns jetzt jemand wohlgesonnen ist, kann man jetzt bei n Daten die so glücklich anordnen, dass wir jetzt eine andere Laufzeit haben, laut und deutlich. Genau, also. Es ist völlig egal, wie die Daten aussehen. Ja, Sie sehen in der Formulierung der Schleifen, Sie fangen hier an und gehen da durch. Dann gehen Sie wieder durch. Dann gehen Sie wieder durch. Das heißt, Sie haben auch im Best Case dieses n minus 1 plus n minus 2. Das heißt, auch im Best Case haben wir also O von n Quadrat. So, damit ist natürlich klar, da müssen wir jetzt gar nicht eine großartige statistische Analyse machen. Der Average Case, ja, der ist natürlich dann auch O von n Quadrat. So, können wir das jetzt irgendwie ein bisschen cleverer machen? Also, der erste Algorithmus, auf den man vielleicht auch noch selbst kommt, ja, der das jetzt irgendwie ein bisschen cleverer macht, ist der sogenannte Bubble Sort Algorithmus. Ja, was macht Bubble Sort? Also Bubble Sort Algorithmus arbeitet nach Bubblen. Und Bubblen heißt, wir lassen die kleinen Zahlen so tendenziell nach oben steigen. Wir fangen also hier unten an und vergleichen immer zwei aufeinanderfolgende Zahlen, ob die wohl von ihrer größer-kleiner Beziehung da so bleiben können. Das heißt also, es werden immer nur unmittelbare Nachbarn verglichen. 37 und 28, also wir wollen sozusagen die Großen nach oben haben. Ja? Können die da so bleiben? Nein, hier ist jetzt die Kleinere über der Größeren, also müssen wir die beiden tauschen. Können die beiden so bleiben? Ja, weil 37 ist kleiner als 61. Können die beiden so bleiben? Ja, weil 61 ist kleiner als 79. Können die beiden so bleiben? Nein, die müssen tauschen. So, jetzt geht dasselbe normal los. Können die beiden so bleiben? Können sie. Können die beiden so bleiben? Können sie. Können die beiden so bleiben? Nein, müssen tauschen. Können die beiden so bleiben? Ja. Jetzt fangen wir wieder an. Können die beiden so bleiben? Ja. Die beiden? Nein. Die beiden können, die beiden können. Können die beiden so bleiben? Nein. Können die beiden so bleiben? Die beiden und so weiter. Wann kann ich also aufhören mit diesem immer wieder schauen, ob ich noch tauschen muss. Ja. Richtig. Wenn ich einmal ganz durchgekommen bin und habe nicht getauscht, dann waren ja offenbar immer sozusagen paarweise die beiden Zahlen in der richtigen Reihenfolge. Und deswegen ist das für uns das Kriterium, aufzuhören. Ja? Also, das wäre jetzt der sogenannte Bubble Sort Algorithmus. Also, Public, Class, Bubble Sort und da drin befindet sich Public, Static, Void, Sort und die Übergabe ist ein Integer Array A. So, was brauche ich jetzt für Variablen? Ich habe so eine boolsche Variable, in der ich mir merke, dass ich jetzt getauscht habe. Und dann habe ich noch eine Integer-Variable temp, die brauche ich, um den eigentlichen Tausch durchzuführen. So, jetzt packe ich das Ganze in so eine Do-While-Schleife rein, weil ich nämlich, bevor ich das erste Mal teste, ob ich den wohl nochmal tauschen muss, also nochmal da durchlaufen muss, ja, muss ich ja erstmal da durchgehen. Also habe ich hier so eine Initialisierung, nämlich ich merke mir, getauscht ist false. Noch habe ich nicht getauscht. Jetzt gehe ich mit dem linken Zeigefinger einmal durch, von links nach rechts, for i gleich 0, i kleiner a.length, und zwar minus 1, weil, wenn ich mit dem Zeigefinger da durchgehe, ich muss ja immer noch einen Partner haben, mit dem ich eventuell tausche, und der steht ja dann rechts von mir, ja, oder von mir aus auch über mir. I plus plus. So, wie stelle ich jetzt fest, dass ich also tauschen muss? Also, falls a an der Stelle i größer ist als a an der Stelle i plus 1, jetzt muss ich tauschen. Ja? Was tue ich da? Also, ich habe diese Hilfsvariable temp, da schreibe ich mir also jetzt das a von i rein. Dann kommt das a von i, bekommt einen neuen Wert zugewiesen, nämlich a von i plus 1. Und das a von i plus 1 bekommt natürlich dann das temp. Das heißt also, an dieser Stelle habe ich sozusagen zwei aufeinanderfolgende Daten getauscht. So, und was muss ich mir jetzt noch notieren? Ja? Das getauscht wurde. Ja? Also hier ist jetzt ja tatsächlich offenbar eine Korrektur nötig gewesen. Und deswegen merke ich mir jetzt hier, getauscht, ja, ist gleich true. So, hier bin ich jetzt also mit der Vorschleife durch. Bin also jetzt einmal mit dem linken Zeigefinger, ich habe hier also nur einen Einfinger-Algorithmus, ich bin einmal mit dem linken Zeigefinger da durchgerannt und bin jetzt sozusagen hier auf dieser Höhe. Und jetzt kommt sozusagen das While, welches mir sagt, ob ich noch weitermachen soll. Was muss hier also jetzt stehen? Was ist die Bedingung, die mir sagt, geh noch mal weiter? Ja, aber wie würden wir das abkürzen? While getauscht. Ne? Weil das ist ja ein boolscher Ausdruck. Und das ist genau das, was Sie testen wollten, nämlich ist das true. Ja? Also while getauscht. So, das ist der komplette Bubble Sort Algorithmus. Ja? So, ist der jetzt in irgendeinem Sinne etwas schlauer als der Selection Sort Algorithmus? Ja. Genau, fangen wir also hier jetzt mal mit dem Best Case an. Also überlegen wir mal, wenn uns jetzt jemand wohlgesonnen ist, ja, wie lange dauert das dann? Also wie ist der Best, die Laufzeit im günstigsten Fall, wenn ich n Zahlen bekomme? Zunächst mal, wie müssten diese n Zahlen angeordnet sein? Ja. Ja, wenn die schon sortiert sind, ja, dann gehe ich ja einmal durch und würde hier immer wieder feststellen, alles stimmt, alles stimmt, alles stimmt, alles stimmt. Und dann hätte ich natürlich nie getauscht. Und dann würde er also nach einem Durchlauf merken, ah, alles ist bereits sortiert. Und deswegen ist im Best Case die Laufzeit jetzt O von N. Weil ich einmal durch das Array durch muss. Ja? So, wie ist es jetzt im Worst Case? Wie könnten Sie sich die Zahlen vorstellen, dass ich da jetzt möglichst viel Arbeit habe? Wie müssten die aussehen? Also wenn ich jetzt sozusagen die kleinen irgendwie oben habe, und ich möchte aber letztendlich die großen oben, ja. Ja, also es... Ja, also, wenn Sie mal einfach überlegen, wie zügig die kleinste Zahl, die ja jetzt oben steht, wie zügig die sich auf den Weg macht, ganz nach unten zu gelangen. Ja? Wenn wir also praktisch hier beim ersten Durchlauf, stellen wir fest, die beiden müssen tauschen, die beiden müssen tauschen, die beiden müssen tauschen und die beiden müssen tauschen. So, jetzt hat also das kleinste Element es glücklich eins nach unten geschafft. Und jetzt gehen wir ja wieder los. Die beiden müssen tauschen, die beiden müssen tauschen, die beiden müssen tauschen und die beiden stimmen. Ja? Die beiden müssen tauschen, die beiden müssen tauschen, die beiden müssen tauschen. Das heißt also, diese kleinste Zahl hat n Durchläufe gebraucht, bis sie schließlich ganz unten ist. Und jeder Durchlauf braucht natürlich n Vergleiche. Das heißt also, so wie der Algorithmus da steht, hat er im Worst Case O von n Quadrat. Könnte man sich da irgendwie so Verbesserungen vorstellen? Ist Ihnen was aufgefallen, wo Sie denken, ja, das ist ja jetzt ungeschickt, was wir da machen? Könnte man noch irgendwie, anstatt jetzt immer wieder von ganz unten bis ganz oben zu laufen, könnte man da irgendwie was abkürzen? Naja, überlegen Sie noch mal hier, wenn wir das erste Mal bis nach oben gelaufen sind, was wissen wir dann? Die größte Zahl ist ja beim allerersten Mal bis nach oben gespült worden. Also die müssen wir nicht mehr vertauschen. Das heißt, beim nächsten Mal könnten wir nur bis zur vorletzten Stelle und dann so weiter. Ändert das was an dem n Quadrat? Nein, ändert nicht. Weil da haben wir wieder denselben Effekt, den wir da oben gehabt haben. Natürlich haben wir dann nicht jetzt n mal n und so weiter, sondern wir hätten also n und beim nächsten Mal nur n minus 1, beim nächsten Mal n minus 2. Ja, da würden wir also jetzt zwar tatsächlich ein paar Schritte einsparen, aber an der asymptotischen Laufzeit ändert das nichts. Und es gibt also sehr viele Varianten, die nennt man dann meistens Shaker Sort von dem Bubble Sort. Der Shaker Sort, der ist also wie so ein Barmixer. Da würde man auch die Richtung, in der die Blasen wandern, immer umkehren. Also das erste Mal lässt man die größte Blase nach oben wandern und dann auf dem Rückweg lässt man die kleinste von oben nach unten wandern und so geht das immer hin und her. Ändert aber nichts daran, dass das immer n Quadrat ist. Ja? Das nennt man also Shaker Sort. So, jetzt kann man sich ja fragen, wenn es im günstigsten Fall O von n ist und im ungünstigsten Fall ist es O von n Quadrat, was ist es denn im Average Case? So, das werde ich jetzt hier nicht ableiten, ja, aber einfach mal so Ihre Vermutung. Wer hat eine Vermutung, wie das sich jetzt im Durchschnitt verhält? Wenn wir also viele, viele Folgen der Länge n nehmen und neben diesem Bubble Sort Algorithmus, wird das jetzt eher im linearen Bereich sein oder eher im quadratischen Bereich? Ja. Ja, warum meinen Sie das? Ja, das haben Sie jetzt aus dem Bauch heraus richtig gesagt. Also, die von der Menge aller Folgen der Länge n, da haben wir ja n-Fakultät, ja, sind nur ganz wenige, die also zu dieser kurzen Laufzeit führen. Der überwiegende Teil benötigt diese n-Quadratschritte. Das liegt jetzt einfach daran, dass dieser Algorithmus so dumm ist und nur Vertauschoperationen macht zwischen nebeneinander liegenden Zahlen. Und das ist einfach zu wenig. Ja? Es gibt so viele Folgen, die sind so durcheinander, wenn ich da immer nur so lokal ein bisschen korrigiere, dann kann ich nicht zügig zum Ende kommen. Ja, das heißt also, ohne Beweis, im Mittel braucht Bubble Sort n Quadrat Schritte, weil es einfach bei den meisten Folgen erforderlich ist, dass man immer wieder vorne anfängt und bis nach hinten durchgeht. So, das sind jetzt zwei Beispiele für Greedy-Verfahren, die sehr naiv formuliert sind. Da versteht man auch den Code sofort und die haben aber auch jetzt nicht so brillante Laufzeiten. Ich möchte jetzt ein etwas pfiffigeres Verfahren vorstellen. wo wir nämlich Divide and Conquer in Kombination mit Rekursion machen. Und dann werden wir feststellen, das alles geht jetzt schneller. Das Verfahren, bitte genau zuhören, schreibe ich nicht an. Haben Sie alle verstanden? Ich schreibe jetzt den Java-Quelltext zu dem nächsten Algorithmus nicht an, sondern ich skizziere die Idee und ich schreibe ein wichtiges Teilstück an. Und wenn ich das anschreibe, dann sage ich nochmal, Obacht, dieses Teilstück ist nicht der komplette Sortieralgorithmus. Ja? Also, Merge Sort. Die Idee vom Merge Sort ist einfach die folgende. Wenn ich sehr viele Zahlen habe, die stehen jetzt alle im Speicher hintereinander und ich soll die sortieren. Jetzt mache ich Divide and Conquer. Ich sortiere die vordere Hälfte, ich sortiere die hintere Hälfte, ich mische die beiden sortierten Folgen zusammen. Das ist Merge Sort. Also, erste Phase, sortiere vordere Hälfte. Zweite Phase, sortiere hintere Hälfte. Dritte Phase, mische beide sortierten Hälften zusammen. Also, was ist damit gemeint? Zunächst mal, die vordere Hälfte zu sortieren, ist, glaube ich, ja wohl definiert. Ich habe jetzt einfach, wenn ich vorher n Zahlen hatte, habe ich jetzt n halbe. Und diese n halbe Zahlen, die sortiere ich jetzt. So, jetzt die große Quizfrage, mit welchem Verfahren sortiere ich die denn? Die vordere Hälfte. Was würde sich da anbieten? Ja. Wieder mit der Merge Sort. Ja. Das ist ja jetzt der Witz der Rekursion. Ich habe also irgendwie 1000 Zahlen und denke, du liebes bisschen, das ist ja so viel. Da sortiere ich jetzt erstmal die ersten 500 Zahlen mit demselben Algorithmus. Wenn ich damit fertig bin, sortiere ich die zweite Hälfte, das sind auch 500 Zahlen. Und jetzt ist ja die Welt, sieht ja jetzt so aus, die sind alle sortiert und die sind alle sortiert. Und was heißt jetzt mischen? Was heißt mischen? Das ist ja eigentlich impossible, aber was verstehen wir darunter? So, also nehmen wir an, dies sind die 8 Zahlen, die ich insgesamt sortieren soll. Ja? So. Die Aufgabe ist es jetzt, oder der Plan ist, die vordere Hälfte sortieren und die hintere Hälfte sortieren. So, die vordere Hälfte wird jetzt mit Merge Sort sortiert. Wie er das macht, wissen wir im Augenblick noch nicht, aber wir wissen nur, wenn er fertig ist, dann ist dieser Teil hier sortiert. Das heißt, dieser Teil, der sieht dann irgendwie so aus. Der vordere Teil ist sozusagen in sich sortiert. Und zwar steht er natürlich in dem Array an der Stelle, wo er ursprünglich mal gestanden hat. Das haben wir da irgendwie hingekriegt. So, der hintere Teil, der ist auch sortiert. Ja, und der sieht dann so aus. Wir haben also jetzt hier n halbe sortierte Zahlen und da n halbe sortierte Zahl. So, was verstehe ich jetzt unter Mischen? Ich mische jetzt zwei sortierte Folgen zusammen. Was stellen Sie sich darunter vor? Ja. Moment, wir haben ja jetzt genau zwei Hälften. Wir haben diese Sequenz von 4 Zahlen und hier 4 Zahlen. Also von der vorderen Hälfte die Hälfte? Nee. Die Rekursion ist ja an dieser Stelle jetzt bereits zu Ende. Wir haben jetzt diese Phase 1 und 2, ist jetzt komplett vorbei. Ja? Die beiden haben ihre Schuldigkeit getan. Wir haben eine sortierte Folge hier und eine sortierte Folge da. Und jetzt wollen wir daraus, es fehlt ja zu unserem Glück, fehlt ja noch etwas, sodass das Gesamtergebnis komplett sortiert ist. Und ich behaupte aber, ja? Nee, ist noch einfacher. Wie würden Sie daraus, also überlegen Sie doch mal in der endgültigen Folge, wer muss als Erster kommen? Ja. Laut und deutlich. Ja, aber was steht dann in dem neuen Array drin, ganz vorne? Wer kommt denn ganz vorne in das Ergebnis-Array? Welche Zahl steht in dem Ergebnis-Array ganz vorne? Die 28. So, wer kommt danach? Ja. Also wir nehmen aus den beiden Arrays immer das kleinere, was vorne steht. Also wir haben sozusagen einen Wettkampf zwischen den beiden Frontelementen. Ja? Also wir haben jetzt einen Zwei-Zeigefinger-Algorithmus. Oder besser gesagt, wir haben jetzt einen Drei-Zeigefinger-Algorithmus, weil hier steht der eine Finger, hier steht der andere Finger und dann haben wir noch einen großen C, wo nämlich jeweils der Gewinner von dem Duell hinkommt. Also 28, 42, wer gewinnt? Die 28. 42, 37, wer gewinnt? Die 37. 42, 84, wer gewinnt? Die 42. 59, 84, wer gewinnt? Die 59. 61, 84, es gewinnt die 61. 79, 84, es gewinnt die 79. Das heißt, wir gehen jetzt durch beide Arrays durch und jeweils vorne entscheidet sich, wer der kleinere ist. So, was wird irgendwann mal eintreten, wenn wir auf diese Weise uns durch die beiden Arrays quälen? Was wird irgendwann mal eintreten? Eins von beiden oder vielleicht sogar beide gleichzeitig ist zu Ende. Was müssen wir dann noch machen? Einfach den Rest von dem Array darüber nehmen. Ja? Das ist jetzt die Idee von Merge Sort. So, ich schreibe jetzt nur, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal, ja, ich schreibe jetzt nur den Teil hin, der das Mischen macht. Ja? Nur die Phase des Mischens. Also, public, static. So, was ist jetzt bei diesem, der Algorithmus heißt Merge. Schauen Sie nicht ins Skript, schauen Sie mich an. Der Algorithmus heißt Merge. Womit wird er gefüttert? Was bekommt Merge als Argumente? Er soll ja etwas mischen. Zwei Arrays, ja, also Integer Array A und Integer Array B. Das ist der Input. Was liefert Merge zurück? Was liefert Merge zurück? Ein Integer Array liefert es zurück. Ja? So. Im Innern dieser Methode benötigen wir irgendwie so Laufindizes, ja? I gleich 0, nein, J gleich 0 und K gleich 0. Das ist der linke Zeigefinger, der rechte Zeigefinger und der große C. Ja? Die drei Indizes. So, und jetzt brauchen wir ein Array, in das wir so reinmischen. Ja? Nämlich Integer Array C. Wie groß ist das denn, das Array C, in das wir reinmischen? Ja. Richtig. Ja, also Integer, New, Integer, Array, A.Length plus B.Length. Ja, das heißt also, dieses Hilfsarray C wird jetzt das Ergebnis erhalten. So, jetzt habe ich eine Schleife, wo ich also sage, solange ich noch zwei ehrenwerte Arrays habe, in denen noch was drin steht, nimm das kleinere, was vorne steht, und schreibe es in das C rein. Also, while I, das ist der linke Zeigefinger, kleiner ist als A.Length und J ist kleiner als B-Punkt-Length. Solange ist ja jetzt ein Duell möglich. Solange also beide Indizes noch im gültigen Bereich sind. So, und jetzt überprüfe ich, wer ist der Gewinner? If A an der Stelle I ist kleiner als B an der Stelle J, was ist dann zu tun? Wenn A an der Stelle I kleiner ist als B an der Stelle J, dann ist C an der Stelle K, was kommt dann dahin? Naja, sagen Sie doch einfach jetzt, was ich hier hinschreiben muss. Wer kommt jetzt an die Stelle C von K? A von I ist kleiner als B von J, also kommt jetzt ganz oben, ja, da kommt jetzt irgendwie A von der an der Stelle I hin. Ja, so, und was muss ich anschließend, wer rückt jetzt weiter? Welche Indizes müssen jetzt weiter rücken? K und I. Und deswegen können wir einfach Folgendes machen. K++, I++. Also was hier jetzt steht, ist sozusagen, A an der Stelle I wird überwiesen an C an der Stelle K. Anschließend wird I erhöht und anschließend wird K erhöht. Das heißt also, dieses If sorgt dafür, dass wenn das A das kleinere Element enthielt, dieses kleinere Element in das C rüber kopiert wird. Else, was ist, wenn das nicht der Fall ist? Was passiert dann? Ja? Und was kommt hier hin? B an der Stelle J++. Ja, das heißt also, wir holen jetzt aus dem Array B das kleinere Element und schreiben es nach C an die Stelle K und dann werden beide Indizes erhöht. So, Tage später kommen wir jetzt hier hin. Nochmal, welche Situation ist jetzt eingetreten? Wenn wir diese Schleife verlassen, was ist jetzt passiert? Ja, ein Array ist leer, können auch zwei Arrays leer sein? Eigentlich ist das jetzt unerheblich, ob 1 oder 2 leer ist. Wir werden jetzt einfach mit einer weiteren While-Schleife ein eventuell noch vorhandenes Rest-Array in das C übertragen. Ja? Also wir machen jetzt eine Schleife und, wir sagen, falls jetzt das Array A noch etwas enthält, also while i kleiner als a.length, also hier wird jetzt überprüft, ist denn das Array A noch mit Inhalten gefüllt? Was müssen wir dann einfach tun? Wir müssen jetzt nichts mehr vergleichen, sondern wir müssen jetzt einfach nur wofür sorgen, dass jetzt die Reste aus dem Array A nach C kommen. CK++ ist gleich AI++. So, und egal, ob da jetzt was passiert ist oder nicht, wir stellen dieselbe Frage auch, ob das Array B noch etwas enthält. Ja? While J kleiner B Punkt längs, dann machen wir C ist gleich K++ ist gleich B an der Stelle J++. So, jetzt kurz überlegen, welcher wichtige Befehl fehlt jetzt hier noch? Was ist entscheidend in dieser Methode? Ja? Wir müssen jetzt natürlich dieses Hilfsarray C, ja, das müssen wir natürlich jetzt noch returnen. Return C. So, und damit ist jetzt diese Methode zu Ende. So, nochmal. Dieses ist nur die Methode zum Mischen. Ja, diese Methode wäre Bestandteil eines Java-Programms, wo aber vorher ja noch rekursive Aufrufe sind, wo man vorher irgendwie dafür sorgt, dass die vordere Hälfte sortiert wird, dann wird die hintere Hälfte sortiert, natürlich wieder mit Merge Sort, und dann würde man anschließend hiermit beispielsweise mischen. An dieser Stelle habe ich praktisch geschickt verkleistert, dass wir beim Mischen zusätzlichen Platz brauchen. Das ist jetzt hier sozusagen, ja, dadurch kaschiert worden, dass ich ja so ein Hilfsarray C gebildet habe. Und in das C mische ich jetzt rein und dann liefere ich das C zurück. Man könnte sich natürlich auch fragen, wäre nicht dieses Mischen auch in dem Array möglich? Die Antwort ist nein. Ja, also wenn Sie sich praktisch vorstellen, dass diese Daten also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier, wir haben hier wir hätten jetzt es geschafft, dass im vorderen Teil die Daten sortiert sind und im hinteren Teil sind die Daten sortiert. Und die würden jetzt alle in einem Array stehen. Und jetzt wollen Sie das ineinander mischen. Und das Problem ist eben jetzt, wenn Sie sozusagen jetzt die vorderste hier und die vorderste hier nehmen und Sie merken und Sie entscheiden sich, der wird jetzt nach vorne kommen, dann haben Sie das Problem, dass Sie für den einen temporären Platz brauchen. Der müsste ja letztendlich hier hin, aber da steht ja jetzt noch die 37, die wird ja jetzt für den nächsten Vergleich gebraucht. Das heißt also, es ist irgendwie nicht zu sehen, wie man diese Mischidee in einem Array durchführt, ohne zusätzlichen Platz zu brauchen. So, jetzt haben wir hier einen rekursiven Algorithmus und dann ist natürlich immer die große Frage, was hat der jetzt für eine Laufzeit? Das ist jetzt irgendwie überhaupt gar nicht so zu erkennen, weil wir zwar hier einen iterativ formulierten Algorithmus haben, das Mischen, das könnten wir sicherlich überlegen, was der für eine Laufzeit hat, aber hier haben wir ja jetzt rekursive Aufrufe. So, jetzt wollen wir als erstes mal überlegen, wie schnell geht denn Mischen? Also dieser Algorithmus hier, wie viele Vergleiche macht der? Gemessen an der Gesamtzahl von Daten, die wir in ihn reinstecken. Also wir haben jetzt irgendwie n halbe und n halbe Daten, insgesamt also n. Und jetzt werden die immer so vorne verglichen und die spucken dann hinterher das Ergebnis aus. Und die Frage ist, wie viele Schritte waren das? Ja. Ja, reden wir ruhig mal direkt vom Worst Case. Reden wir mal vom Worst Case. Ja. Laut und doll. Die Antwort ist richtig, n. Und zwar, wie Sie gerade schon gesagt haben, schauen wir uns das mal aus der Perspektive von dem C an. Wie viele Daten stehen hinterher in dem C drin? Offenbar n. Denn da kommen ja genau alle die rein, zwar in unterschiedlicher Reihenfolge, aber es kommen letztendlich alle die rein, die in dem A und in dem B drin standen. In dem C stehen also jetzt n Elemente drin. So. Wie aufwendig ist es, immer wieder ein Element in das C zu schreiben? Das ist immer genau ein Duell. Es wird sozusagen in konstanter Zeit irgendeine Entscheidung gefällt und dann wächst das C wieder um ein Datum. Das heißt also, in das C kommt n-mal etwas rein und jedes Mal mit konstantem Aufwand. Das ist jetzt völlig egal, ob wir also immer vorne die kleineren erst hatten oder hier hinten sind die kleineren. Wir haben also immer wieder diese Entscheidungen und jedes Mal wird die Entscheidung in konstanter Zeit gefällt und jedes Mal wächst das C um ein Element und deswegen ist dieser Algorithmus hier, der braucht für irgendeine noch uns unbekannte Konstante C mal N Vergleiche, C mal N Schritte. Nur das Mergen. Das Mergen ist also jetzt linear. So, wenn wir jetzt versuchen herauszufinden, wie die Gesamtzeit ist, dann müssten wir praktisch mal folgende Formulierung schreiben. Wir müssen also sagen, sei f von n die Zahl der Schritte von Merge Sort bei n Daten. Das soll jetzt die Funktion f beschreiben. Die Zahl der Schritte oder die Zahl der Vergleiche oder die Zahl der Takte. Ja? So, und diese Zahl f von n, da behaupte ich mal, die können wir jetzt rekursiv sehr schön hinschreiben. Wie viele Vergleiche machen wir, wenn n gleich 1 ist? Wenn wir also ein Array haben, da ist nur eine einzige Zahl drin und auf dieses Array setzen wir jetzt Merge Sort an. Was glauben Sie? Ich meine, ich habe ja jetzt den Algorithmus da nicht stehen, aber was schätzen Sie, wie viele Schritte jetzt gemacht werden müssen, damit wir dann fertig sind und sagen, hier hast du deinen Scheiß zurück, da ist das, diese eine Zahl. Ja, ein Schritt, ja? Oder wenn wir jetzt sozusagen das, wenn wir jetzt wirklich die Schritte zählen, also es ist sozusagen O von 1, aber es wäre irgendeine Konstante, ich schreibe jetzt mal C1 hin, irgendeine Konstante 7 oder 5 oder 13, irgendeine Konstante viel Schritte. So, jetzt kommt der spannende Fall. Wir haben aber jetzt mehr als eine Zahl. So, wie verteilt sich jetzt die Arbeit, die wir insgesamt machen? Wir rufen rekursiv die vordere Hälfte auf, wir rufen rekursiv die hintere Hälfte auf, wir mischen anschließend zusammen. Was muss ich jetzt hier hinschreiben, um zu sagen, so viele Schritte mache ich jetzt für die vordere Hälfte? Was muss hier jetzt stehen? Das ist jetzt, bitte schön, wichtig, dass jeder jetzt die Formel, die hier jetzt steht, versteht. Wenn ich jetzt rekursiv Merge Sort aufrufe und sage, ich kümmere mich jetzt um die vordere Hälfte, ja. Ja, also hier muss jetzt stehen, also wer das jetzt nicht versteht, ja, nichts anmerken lassen, heute Abend nochmal gründlich im Skript nachlesen. Ja? Wenn ich n-Daten habe und f von n ist die Zahl der Schritte, um etwas komplett mit Merge Sort zu sortieren, dann ist natürlich f von n halbe die Zahl der Schritte, die ich brauche, wenn ich nur n halbe Zahlen habe. Jetzt habe ich die vordere Hälfte sortiert. So, jetzt anschließend sortiere ich die hintere Hälfte. Da ist natürlich wieder f von n halbe. So, und was kommt aber jetzt noch dazu, nachdem die beiden sortiert sind? Was kommt jetzt dazu? Ja. Ja, also, ich habe jetzt irgendeine andere Konstante, die wir jetzt auch nicht kennen müssen, aber habe in Abhängigkeit von n nochmal linearen Aufwand, um die beiden sortierten Folgen zu mischen. So, und damit ist jetzt sozusagen die Laufzeit von dem Merge Sort rekursiv definiert. Nämlich, wir haben hier ein Laufzeitverhalten der Form f von n ist 2 mal f von n halbe plus c mal n. Das ist sozusagen die wesentliche Eigenschaft der Laufzeit. So, wenn man dies jetzt, den Teil verkneife ich mir jetzt, könnten Sie im Skript nachlesen. Augenblick, wenn wir diesen Teil jetzt durch vollständige Induktion beweisen, dann könnten wir nachweisen, dass f von n aus o von n mal log n ist. Frage? Ja. Ja, also, die zwei Seiten jetzt, Mathe lasse ich jetzt weg, ja, und Sie merken sich bitte schön, weil wir das immer wieder brauchen, wenn ich ein Problem in zwei Hälften aufteilen kann und ich habe anschließend linearen Aufwand, die beiden Hälften zusammenzulöten, dann entsteht insgesamt eine Laufzeit von n mal log n. Ist das jetzt gut? Oder ist das jetzt schlecht? Oder wo liegt n mal log n im Vergleich zu den anderen Funktionen, die Sie so kennen? Also, Dies hier ist n. Lineare Laufzeit. Je größer das Problem wird, also hier ist sozusagen die Größe des Problems, ja, und hier ist jetzt die Komplexität des Lösungsalgorithmus, ja. 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 Also ich fasse das jetzt mal etwas langsamer zusammen. Das war log n. Das war n. So, der Logarithmus von n, ja, der tritt ja beispielsweise bei der binären Suche auf. Der läuft also ungefähr so. Ja. Also der wächst zwar monoton, der würde also immer weiter, der würde bis über den Piesberg gehen, ja, aber ganz langsam. So, n Quadrat, ja, kennen Sie auch, sieht etwa so aus. Da haben wir irgendwie diese Parabel. So, und wenn wir aber jetzt log n multiplizieren mit n, ja, dann, ich male das mal in gelb da rein, dann kommt da sowas zustande hier. N mal log n. Ja? Also n mal log n, oder wollen wir es mal gerade ausrechnen? Also nehmen wir mal an, ich hätte einen Algorithmus, der läuft in n mal log n, und ich hätte einen anderen Algorithmus, der läuft in n Quadrat. Klären Sie bitte mit Ihrem Nebenmann, was für n gleich 1000, was das für Konsequenzen hat. Was kommt da jetzt raus? Wir haben n-Quadrat-Algorithmus und wir haben einen n-mal-log-n-Algorithmus. Was kommt jetzt an Schritten raus, wenn n gleich 1000 ist? So, also n Quadrat, stopp, was ist dann n Quadrat? Jo. N mal log n ist gleich 10.000. Ja? Also Sie sehen, hier haben wir jetzt schon den Faktor 100 zwischen diesem Vollpfosten von Bubble Sort, ja, und diesem trickreichen Merge-Sort. N mal log n liegt zwischen n und n Quadrat, aber hat schon für Werte bis n, also unterhalb von 1000, haben wir hier jetzt schon den Faktor 100 rausgeholt. Und es ist natürlich klar, je größer das n wird, desto weiter laufen diese beiden Kurven auseinander. So, jetzt wollen wir mal eben überlegen, was eigentlich Merge-Sort tut, oder wie wir das alternativ formulieren könnten, wenn wir keine Rekursion hätten. Also, ich möchte gerne Merge Sort iterativ programmieren. Was soll das heißen? Also, Merge Sort iterativ würde jetzt das, was die Rekursion für uns organisiert, selbst machen, indem wir mit einer völlig unsortierten Folge von Daten beginnen. Und wir würden jetzt nicht sagen, mach hieraus, sortiere dich und mische das zusammen, sondern wir fangen jetzt von unten an und mischen immer größer werdende Teilfolgen zusammen. Also als erstes mischen wir Folgen der Länge 1 zusammen. Die beiden gemischt, also wir haben jetzt 8 Folgen der Länge 1, die in sich genommen also bereits sortiert sind. Die 42 ist in sich sortiert, die 79 und so weiter. So, jetzt mischen wir also jeweils 2 Folgen der Länge 1 zusammen und machen daraus Folgen der Länge 2. Wir gehen da also jetzt durch und unter Verwendung des Mischens würde man jetzt 42 und 79 würde gemischt zu 42, 79. Da hätten wir eine sortierte Folge der Länge 2. 84 und 59 würde gemischt zu einer Folge 59, 84 der Länge 2. 28 und 92 würden gemischt zu einer Folge der Länge 2, 28, 92. Und die beiden würden gemischt zu einer Folge der Länge 2, 37, 61. Jetzt sind also bereits alle Folgen der Länge 2 sortiert. Und wir mischen jetzt diese Zweierfolge und diese Zweierfolge zu einer Folge der Länge 4. Und wir mischen diese Zweierfolge und diese Zweierfolge zu einer Folge der Länge 4. Ja, das heißt also, wir würden jetzt hier sagen, 42 gewinnt gegenüber 59, 59 gewinnt gegenüber 79, 79 gewinnt gegenüber 84, sodass wir also jetzt hier eine neue sortierte Folge der Länge 4 haben. Ja? 28 gewinnt über 37, 37 gewinnt gegenüber 92, 61 gewinnt gegenüber 92, hätten wir hier also jetzt eine Folge der Länge 4. Das heißt also, es sind jetzt zwei Folgen der Länge 4 entstanden und daraus würden wir jetzt eine Folge der Länge 8 machen, ja, indem wir wieder vorne hier einsteigen und sagen, 28 gewinnt gegen 42, 37 gewinnt gegen 42, 42 gewinnt gegen 61, 59 gewinnt gegen 61, 61 gewinnt gegen 79, 79 gewinnt gegen 92, 84, 92. So, jetzt versuchen wir das mal in einem Pseudocode hinzuschreiben. Ja, also wir schreiben jetzt nicht Java hin, sondern wir sagen jetzt Folgendes. Wir haben Folgen der Länge L und insgesamt haben wir n Stück davon. K Stück. Also wenn wir insgesamt n Daten haben, dann ist die momentane Zahl von Folgen, die noch verarbeitet werden müssen, K ganz am Anfang. Und jede Folge hat die Länge L. Und jetzt ist die Schleife praktisch die folgende. Solange K größer ist als 1, das heißt, solange wir mehr als eine Folge haben, dann müssen die noch gemischt werden. Ja, das heißt, wir könnten jetzt hier sozusagen folgende Induktionsannahme machen. Ja, es sind K-Folgen sortiert der Länge L beginnend bei Position I mal L für I gleich 0, 1, 2 und so weiter bis K minus 1. Also wir haben insgesamt K Folgen an dieser Stelle, ganz am Anfang sind das N und die haben alle die Länge L, ganz am Anfang ist das 1 und die beginnen an den Positionen I mal L für I gleich 0, 1, 2, 3 und so weiter bis K minus 1. So, das ist jetzt die Ausgangslage und jetzt mischen wir, ja, mische paarweise zwei Folgen der Länge L zu einer Folge der Länge 2L. So, und dann mache ich L ist gleich L mal 2 und K ist gleich K durch 2. So, und dann ist wieder dieselbe Situation vorhanden, die wir da gerade schon stehen hatten. Ja, es sind K-Folgen der Länge L vorhanden, und sie beginnen bei den Positionen bla bla bla. So, das ist also jetzt Merge Sort iterativ, indem wir also selbst von unten beginnend immer wieder größere Teilfolgen zusammenmischen, bis am Ende eine gemischte Folge entsteht. Wenn wir jetzt bei diesem Algorithmus mal überlegen, wie dessen Laufzeit berechnet werden könnte. Also zunächst mal dieses Mischen von den Folgen. Was glauben Sie, wie lange das dauert? Also wir haben da jetzt irgendwie viele, viele, viele Daten. Und da sind ja jetzt zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist schon sortiert und das ist schon sortiert. Und das ist schon sortiert und das ist schon sortiert. Ja? Und so weiter. Und die werden jetzt immer paarweise gemischt. Von da bis da. Die sind ja Mal sind es noch ganz kleine, dann haben wir da sehr viel von. Und gegen Ende werden diese Folgen ja immer größer, dann haben wir da wenig von. Wie aufwendig ist das, im Rumpf der Schleife das Mischen durchzuführen? Ja. Laut, damit die anderen es mitkriegen. Moment. Also Sie haben jetzt auf meine Frage nicht genau geachtet. Also ich wollte jetzt erstmal klären, sozusagen dieser Teil, also im Rumpf dieser Weilschleife, dieser Mischvorgang. Und zwar am Anfang sind das ja sehr viel kleine Folgen, die gemischt werden. Und am Ende sind es ja größere Folgen. Und wie lange dauert es, im Rumpf der Schleife diesen Mischvorgang durchzuführen? Und dann kommt Ihre Argumentation, wie oft gehen wir denn überhaupt in den Rumpf rein? Aber wie aufwendig ist es, ist das Mischen durchzuführen? Ja. Genau, also ist völlig egal, ob wir jetzt 1000-mal ein Folgenelement 1 anfassen, ja, oder ob wir 250-mal ein Element der Länge 4 anfassen. Insgesamt gehen wir bei diesem Mischen durch ein Array der Länge n durch und sorgen dafür, dass immer benachbarte Folgen gemischt werden. Das heißt also, dieser Teil hier ist O von n. So, und jetzt kommt Ihre Argumentation, wie oft gehen wir denn in diese Schleife rein? Also dieses While hier, wie oft wird uns das jetzt in dieses Mischen reinschicken? Ja. Ja, also hier wird K ist zu Beginn N, K wird immer halbiert, ja, die Zahl der Folgen wird immer weniger. Am Anfang hatten wir 1000, dann haben wir 500, 250 und so weiter. Das heißt also, wir machen dieses insgesamt von da bis da, ja, ist n mal log n. Ja. Ja, also da wollte ich jetzt gerade darauf eingehen, damit wir jetzt immer schön hier bei diesem Beispiel das schön teilen können und damit das immer alles genau aufgeht, habe ich jetzt eine Zweierpotenz genommen. Ja, aber wenn Sie jetzt dieses Mischen mit einer Zahl durchführen, die keine Zweierpotenz ist, dann wird das genauso gut funktionieren, nur dass eben ab und zu mal einer übrig bleibt, aber dass dieses Übrigbleiben, das verkraften wir ja sowieso schon hier durch unser While, also in der Folge, wo noch was drin ist, die wird einfach am Ende ja darüber genommen. Ja, das heißt also, in der rekursiven Version ist das überhaupt kein Problem, wenn Sie dies sozusagen, wenn bei dem Halbieren Sie nicht immer wirklich ganzzahlig teilen können, und in der iterativen Version ist es kein Problem, wenn Sie also jetzt beispielsweise mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beginnen, ja, dann würden Sie ja zunächst mal die beiden zusammenfassen, dann fassen Sie diese beiden zusammen, dann fassen Sie diese beiden zusammen. Und dann ist eben da noch einer übrig. Aber beim nächsten Mal fassen Sie diese beiden zusammen und dann fassen Sie diese beiden zusammen. Das heißt, das müssen nicht immer Zweierpotenzen sein. Dieses Mischen würde eben auch bei einer beliebig anderen Zahl funktionieren. Ja, also, was Sie auf jeden Fall sich merken sollten, ist, wenn ich ein Problem habe, welches ich in zwei Hälften aufteilen kann und kann mit linearem Aufwand kann die zusammenfügen, dann resultiert das in einer Laufzeit von n mal log n. Das war jetzt die rekursive Analyse des rekursiven Merge Sort. Hier sehen wir nochmal dieselbe Sortieridee, nur iterativ formuliert. Wir fangen von unten an und mischen immer klein, immer größer werdende Folgen zusammen. Und da bekommen wir jetzt natürlich dieselbe Laufzeit rum. Wir stellen fest, dass wir also log n mal diese Schleife durchlaufen. Und im Innern der Schleife haben wir linearen Aufwand, um die ineinander zu mischen. Ja? Das heißt also, wir haben uns jetzt schon gegenüber Bubble Sort und Selection Sort gesteigert, indem wir jetzt statt n² n mal log n haben. Ja? So, wir sehen uns morgen.